Ja, ihr Lieben, so haben wir uns jetzt jeden Morgen intensiv befasst mit den Gedanken zur biblischen Grundlage, zur Erziehung. Und ich denke, den wichtigsten Gedanken, den du mitnehmen wirst, ist der, dass wir im Charakter Gottes, das heißt in seiner Väterlichkeit, nun wirklich das beste Vorbild haben für christliche Elternschaft. Für Väter wie auch für Mütter, für christliche Elternschaft. Und deswegen ist es wichtig, dass wir ihm immer wieder begegnen und aus seiner Beziehung, der Beziehung zu ihm lernen, mit unseren Kindern umzugehen. Ja, und wenn wir über die grundlegenden Umgangsformen Gottes nachdenken, dann finden wir sie in diesen drei Hauptgedanken. Da ist seine bedingungslose Liebe, da ist seine Führung und Unterweisung, aber auch seine Konsequenz und Disziplin. So geht er mit uns um, als seinen Geschöpfen, als seinen geistlichen Kindern. Und von ihm können wir lernen, das auf unser Familienleben zu übertragen und die Darstellung in dem Familienhaus. Ich gehe einfach mal davon aus, du wirst es einfach nicht mehr vergessen können. Ja, solche Bilder stehen einem vor Augen. Ja, du wirst es einfach nicht mehr vergessen können. Klar, einfach, biblisch und schlüssig. Das Fundament der guten Beziehung, wo wir Gottes Liebe hineintragen wollen. Darüber haben wir gestern gesprochen. Ja, und dann ist da das Zusammenleben so in der Wohnetage, wo Kinder Selbstständigkeit und Verantwortung lernen. Und dann ist dann auch das Dach mit Begleitung, mit liebevoller Autorität. Und heute Vormittag nehmen wir uns zur Aufgabe, die Wohnetage und das Dach von der biblischen Grundlage her durchzugehen. Ja, Claudi.
Gut. Dann fangen wir mal an mit der Wohnetage und es soll heute Morgen auch ein bisschen praktisch werden, damit ihr das zu Hause auch umsetzen könnt. Das Motto ist ja zusammen leben und zusammen lernen, Selbstständigkeit und Verantwortung lernen. Und das ist das wichtigste Wort in der Wohnetage, das Wort lernen. Ich denke manchmal, wir Eltern, und ich entdecke mich als Mutter genauso drin, wir setzen manchmal zu schnell etwas voraus. Wenn etwas gesagt wird, dann muss es das Kind auch gleich wissen tun. Ja, ich rede etwas langsam. Also, Kinder sollen eigenständig werden und sie müssen alles lernen. Das heißt, wir müssen einüben. Geduldig sein, ja, manche Dinge muss mal fünfmal sagen. Das ist einfach so. Und bitte, wer etwas lernt, der macht auch Fehler. Aus Fehlern lernt man auch, oder? Wenn du etwas Neues anfängst zu lernen, dann macht man ja auch Fehler. Okay, das sind so die ganz banalen Dinge, die wir eigentlich alle als Mütter oder Väter wissen. Selbst als Omas und Opas wissen wir. Was müssen denn Kinder lernen? Ich will nur mal so ein Spektrum aufzeigen. Angefangen, weiß ich, von Zähneputzen, sich selbst anziehen und ausziehen, Tisch abräumen, Geschirrspüle einräumen, Schularbeiten irgendwann mal eigenständig machen, Zeit einteilen lernen. Oh, wie ist das mit Umgang mit Geld? Gehört auch zur Lebensfähigkeit, oder? Umgang mit Medien. Verantwortung übernehmen, lernen. Vielleicht erstmal für ein Haustier, vielleicht hin und wieder mal für die kleine Schwester. Wie auch immer. Gott kennenlernen. Steckt ja auch da drin, ne? Gott kennenlernen. Und dann so ganz simple Dinge wie Fahrrad flicken und Knopf annähen und solche Sachen. Auch das müssen Kinder lernen. Empathie. Umgang mit Gefühlen, auch das weiß man nicht einfach von selbst, auch das muss man lernen. Hilfsbereitschaft, verzichten können, teilen können, Werte einüben. Also wir könnten noch endlos weitermachen, wir könnten auch zusammentragen, aber dazu haben wir diesmal nicht die Zeit. Also Kinder müssen alles lernen. Und um euch das mal so ein bisschen einfach zu skizzieren, man könnte es in drei Bereiche einteilen, was Kinder alles so lernen müssen und in denen sie also auch gefördert werden sollen, was eingeübt werden soll. Da gibt es einmal das Kopfwissen, dann die praktischen Fertigkeiten und auch Charakterbildung. Und alles, was ich eben so aufgezählt habe, könnten wir eigentlich in diese drei Bereiche eingliedern. Kopfwissen. Intellekt, Schule. Frühförderung, Kindergarten, wie auch immer. In manchen Familien, in manchen Kulturen kann ich auch sagen, nimmt das einen unwahrscheinlich breiten Raum ein, sodass die anderen Sachen fast hinten runterfallen. Mein Kind muss studieren. Egal, ob es zwei linke Hände hat oder sehr praktisch ist, mein Kind muss studieren. Und da will ich einfach mal ein großes Fragezeichen machen. Wie viel Zeit, Raum nimmt Kopfwissen ein? Natürlich ist das wichtig, weiß ich auch. Aber wir dürfen das andere nicht vergessen. Das will ich einfach mal so dabei lassen. Wie sieht es aus mit praktischen Fertigkeiten? Was können Kinder heute noch, wenn sie etwas älter werden? Ich bin manchmal überrascht, dass so ganz normale Dinge, was Jungen und Mädchen betrifft, viele gar nicht mehr können. Zum Beispiel so ganz etwas normales Fahrradflicken. Okay, wir im flachen Norden fahren natürlich viel Fahrrad. Bei uns ist es nicht in erster Linie ein Sportgegenstand, sondern ein Alltagsgegenstand zur Fortbewegung. Und ich denke an unsere Tochter, so Anfang 20, sie hat in Würzburg an der Uni studiert und ist natürlich immer mit dem Fahrrad von einem Ort zum anderen gefahren. Und ein Fahrrad bekommt ja hin und wieder auch mal einen Platten, ne? Ganz selbstverständlich flickt sie ihr Fahrrad. Ihre Kommilitoninnen und auch Jungs gucken, die kann Fahrrad flicken. Das hat sich ziemlich schnell rumgesprochen und alle platten Fahrräder. Naja, meine Tochter ist ja sehr pfiffig. Sie hat gesagt, gut, mache ich für euch und ihr macht für mich halt was anderes. Aber da habe ich gedacht, meine Güte, das kann heute gar nicht mehr jeder. Oder noch etwas, was wir uns damals vorgenommen hatten. Irgendwie hat sich das so ergeben. Ich hab zu Hause immer viel genäht, damals noch mehr als heute. Und natürlich möchten Kinder, besonders so auch in dem Alter, so 8, 9, 10 Jahre, auch an meine Nähmaschine. Ich war da immer ziemlich freizügig, habe natürlich gesagt, ich weiß, dass du hinterher diesen Nähplatz aufräumst, besser als er vorher war, ne? Man kann ja vieles so oder so sagen. Ja, und so haben sie immer fleißig getan und gemacht und dann kam ich irgendwann mal auf die Idee, manche haben so gerne da dran gesessen, manche weniger und dann habe ich gesagt, gut, wenn ihr jetzt, in diesem Falle betraf es meine Mädchen, wir haben also 9 Mädchen und nur ein paar Jungs, 4, überwiegend meine Mädchen, wobei ich meine Jungs auch rangelassen hätte, warum wir das nicht gemacht haben, weiß ich auch nicht. Aber immerhin Knöpfe annähen können sie. Egal. Wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich zu ihnen gesagt, also wenn er wenigstens so einigermaßen gerade Sachen hinbekommt, sprich Kissen nähen, Gardinen nähen, Sachen kürzen und solche Sachen, bekommt ihr, wenn ihr auszieht, eine Nähmaschine geschenkt. Oh, wir sind reichlich viele Nähmaschinen losgeworden. Aber das ist die Sache wert. Mir ging es einfach darum, praktische Fertigkeiten auch einzuüben. Ja, und da muss man manchmal auch über seinen Schatten springen, wenn man so ein ordentliches Nähzimmer hat, dass da die Kinder auch ordentlich rumwuseln dürfen. Aber macht euch Gedanken. Was möchtet ihr, dass ein Kind an praktischen Fertigkeiten, weiß auch an Bastelsachen und mit Bohrmaschine oder sowas umzugehen, lernen soll? Jungs wie Mädchen übrigens. Meine Töchter können auch gut mit einer Bohrmaschine umgehen. Mal andere Frage. Gehen wir zu dem dritten Punkt, Charakterbildung. Was denkt ihr, was macht einen guten, ich könnte auch noch sagen, christlichen Charakter aus? Wobei nicht christlich immer gut ist und nicht christlich immer schlecht ist. Das ist ja logisch eigentlich, ne? Was macht einen guten christlichen Charakter aus? Kann ich mal so ein bisschen was hören von euch? Was sollen Kinder lernen? Erwachsene manchmal auch.
Dankbarkeit.
Was war das?
Zuverlässigkeit.
Ach, Zuverlässigkeit.
Ehrlichkeit.
Ausdauer. Bitte? Pünktlichkeit war das eben? Aha, okay. An andere denken, wie sagt man es in einem Wort? Hilfsbereitschaft. Treue, Demut, vergeben können, Teamfähigkeit, Lebensfähigkeit, Beziehungsfähigkeit, jetzt verstehe. Ja, ihr redet manchmal so ein bisschen durcheinander, dann weiß ich gar nicht, wo das herkommt.
Wir können einen Übersetzer stellen.
Ja, ich habe ihn schon hier vorne. Okay. Und wo lernt man das alles? Auf der Uni Wien?
Von seinen Eltern
in der Familie. Habt ihr schon mal dran gedacht, dass man solche Dinge auch einüben muss? Dass auch das muss man alles einüben. Beziehungsfähigkeit, verzichten können, teilen können, Dankbarkeit. All diese Dinge muss man einüben. Und wir müssen sie im Blick haben. Ich nehme nur mal so ein ganz kleines Beispiel, um uns klar zu machen, wie Kinder lernen. Und manchmal registrieren wir das gar nicht, dass sie dabei auch etwas lernen. Nehmen wir einfach mal an, Mutter, Vater, zwei Kinder, weiß ich, 4 und 6 Jahre alt, so, das ist ja so der Durchschnitt hier, würde ich mal so sagen, sitzen am Abendbrotstisch zu Hause. Und dann gibt es so diese einfache Regel, wir räumen zusammen den Abendbrotstisch ab. Und keiner verlässt, weiß ich, die Küche oder das Esszimmer oder die Essecke, je nachdem, wie es bei euch ist, bis das alles wieder ordentlich weggeräumt ist. So, was lernen die Kleinen dabei? Mama, Papa, ich denke jetzt also nicht, Papa bleibt sitzen, sondern alle, meine ich. Was lernen sie dabei? Einmal ganz praktische Dinge, Tisch abräumen, Geschirrspüler einräumen, Kühlschrank einräumen und so ähnlich. Teamwork lernen sie. Verzichten können. Ich kann erst wieder spielen gehen, wenn wir alle fertig sind. Rücksichtnahme. Also es sind so viele kleine Dinge, die ein Kind allein bei solchen Sachen lernt. Und ich weiß, auch ich bin manchmal so, vieles geht natürlich viel schneller alleine, logisch. Aber bitte denkt dran, Kinder müssen alles lernen. Alles muss eingeübt werden, alles braucht Zeit. Und manchmal, ja, muss man manche Dinge 5-mal sagen. Und was tun, wenn Kinder sich schwer tun, wenn du sagst, na mein Kind, oh, 5-mal sagen reicht nicht aus. Die nächste Folie bitte. Dann arbeite mit Listen. Und auf diesen Listen geht es darum, einfach Kinder sollen gewisse Dinge lernen. Das ist jetzt, ihr könnt es nicht so richtig sehen, ich weiß, deswegen erkläre ich es ja auch, das sind die Listen von meiner Schwiegertochter bzw. unserem Sohn. Die haben auf unserem Grundstück ihr Häuschen gebaut und sie haben 2 Kinder, aber die Listen sind von der Zeit damals 3 Jahre, Tamara und David, gerade in die Schule gekommen, 6 Jahre. Und auf der linken Liste seht ihr so, unten sind die Dinge, die Tamara lernen soll. Sich anständig vom Kindergarten abholen zu lassen. Das bedeutet, sich nicht immer verstecken, wenn Mama kommt und solche Sachen. Ne? Beim ersten Mal hören. Sie hätte vielleicht auch 2. oder 3. Mal schreiben, aber immerhin. Sie hat gesagt, beim ersten Mal hören. Abends ohne Probleme ins Bett zu gehen. Und der 4. Punkt war, nachts im eigenen Bett durchzuschlafen. Gut, jede Familie wird wohl so ihre eigene Liste haben, ihre eigenen Brennpunkte haben. Und jedes Mal, für jeden dieser Punkte war so eine Reihe. Und jedes Mal, wenn eine Reihe voll ist, sagen wir mal, sie hat sich anständig aus dem Kindergarten abholen lassen, dann durfte sie immer was reinkleben oder reinmalen, dann war rechts eine Belohnung. Weiß ich, da gab es mal ein Eis, da gab es schon wieder mal ein Eis. Eine Viertelstunde Fernsehen. Oh, und dann, das war, glaube ich, ihr schlimmster Part hier, nachts im eigenen Bett durchschlafen. Und dann gab es dann, wenn alle Punkte erreicht waren, manchmal konnte es eine Woche dauern, manchmal hat sie nur alle 2 Tage einen Punkt bekommen. Aber wenn diese Reihe voll war, dann gab es ein Teil aus der Schatzkiste. Und das fand ich eine super Idee. Tanni, meine Schwiegertochter, hat so eine kleine Kiste. Und ich weiß nicht, ob es bei euch auch diese 1-Euro-Shops gibt, ja? Wo man so ganz preisgünstig, und sie war immer auf der Suche irgendwo nach Kleinigkeiten. Ein kleines Kartenspiel, ein Teil von Playmo oder Lego, also in der Kiste oder ein bisschen was Süßes, war immer irgendwas dran. Und dann durfte sie sich etwas aussuchen. Oder, oh ja, das Schönste war natürlich, wir gehen auf den Reiterhof. Okay, also da muss man sich was einfallen lassen. Es geht darum, dass Kinder gewisse Dinge lernen. Hier geht es nicht um Konsequenzen oder sonst etwas. Tamara muss lernen. Was muss David lernen? Alles aus der Schule wieder mit nach Hause zu bringen. Aber nur die eigenen Sachen. Das war sein Problem. Entweder er vergaß die Hälfte oder er brachte Dinge mit nach Hause, die ihm gar nicht gehörten. Das musste er erst einmal lernen. Auch beim ersten Mal hören und dann 10 Minuten Klavier üben. Und auch ich habe sehr viel mit Listen gearbeitet. Kann man natürlich unterschiedlich machen, weiß ich, sie nehmen unwahrscheinlich viel Schimpfen ab und das Hinterherlaufen ab, zumindest wenn sie eingeübt sind. Weiß ich, der Hund ist gefüttert, das Fahrrad steht in der Garage, ich habe meinen Küchendienst gemacht, die Schmutzwäsche ist nicht unterm Bett, sondern in der Waschküche oder weiß ich, in dem entsprechenden Korb. Ich habe Klavier geübt, meine Schultasche ist ordentlich gepackt und. Es geht darum, Kinder müssen solche Dinge lernen. Und dazu brauchen sie manchmal Unterstützung und das geht mit solchen Listen einfach gut. Und wenn ihr dazu noch einfach Ideen braucht, bitte schaut in unser Handbuch oder wir haben auch CDs. Jetzt bringe ich mal diese hier ins Spiel. Kindererziehung, worauf kommt es wirklich an? Das baut auf diesem Familienhaus auf, diesmal nicht so sehr biblisch orientiert in dem Sinne, sondern wesentlich praktischer orientiert. Eine CD zum Thema Fundament, eine CD zum Thema Miteinander leben und lernen, ein starkes Team heißt es hier, und eine CD zum Thema Konsequenzen. Gut, Ebert, kannst weitermachen.
Okay, und zu dem Thema Konsequenzen oder Begleitung mit liebevoller Disziplin möchte ich einige markante Aussagen weitergeben. Die habt ihr in den beiden Sätzen dort formuliert. Einmal Grenzen, jetzt geht es ja um Grenzsetzung, geben Sicherheit. Oder dann auch der zweite Gedanke, dass mit liebevoller Autorität Grenzen setzen. Also bei unseren Seminaren merke ich immer wieder, wie Eltern sich unbehaglich fühlen, wenn sie streng sein müssen. Hat verschiedene Gründe. Die einen sind hilflos, weil sie vielleicht selbst antiautoritär aufgewachsen sind und wissen nicht, wie genau sie es machen sollen. Andere haben vielleicht ein schlechtes Gewissen, weil sie ohnehin schon viel schimpfen. Wieder andere fürchten den Machtkampf mit den Kindern. Aber Eltern fühlen sich unbehaglich, wenn sie streng sein müssen. Und da ist es mir ein ganz wichtiges Anliegen, Eltern weiterzugeben. Leute, Grenzen sind gut. Ne? Du hast es ja auch immer wieder betont. Das war ja ein wichtiges Stichwort. Grenzen sind gut. Und letzten Endes geben Grenzen Sicherheit. Und diese Darstellung, ich finde sie genial, die ist nicht von mir, sie ist von meinem guten Freund Dirk. Diese Darstellung mit einer Hängebrücke finde ich genial, um dir und mir deutlich zu machen, ja, Grenzen, sie sind wirklich dazu da, dass sie Sicherheit geben. Da stellt euch mal so eine lange Hängebrücke vor. Wir waren also mehrmals auf Missionsreise in Nepal, einmal auch mit unseren Kindern, und da gibt es über die Schluchten also wahnsinnig lange Hängebrücken. Und dann geht man darüber, ja, meine Kinder, meine Schlingel, in der Mitte der Brücke fingen sie dann an, so zu machen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Bei so einem langen Ding da über die Schlucht. Da greift man mal ganz schnell rechts und links ans Geländer. Ne? Und nun stellt euch nur mal vor, allein an diesem Bild, stellt euch mal vor, kein Geländer. Und dann geh mal auf so eine Hängebrücke. Dann weißt du, wie dir zumute ist, ne? Wie unsicher du dich fühlst. Oder nur ein Geländer. Ja, ziehst du dich daran rüber. Ja, aber diese zwei Geländer, die geben Sicherheit. Ja, und das eine Geländer symbolisiert die Regeln, die ein Kind braucht. Und sie sollten eindeutig und einfach sein. Und das andere Geländer symbolisiert die Konsequenzen, die wir einsetzen, wenn Regeln nicht eingehalten werden. Und die sollten schnell und angemessen sein. Also ich denke, dieses Bild geht irgendwie richtig rein. Ne? Ja, Grenzen, sie geben Sicherheit für das Leben. Und ein Geländer sind die Regeln, das andere sind dann die Konsequenzen, die schnell und angemessen sein sollen. Und je jünger ein Kind, umso schneller sollte die entsprechende Konsequenz von den Eltern angesetzt werden. Ja, nun sprach Claudia von Belohnungen. Das war ja ein ganz anderes Bild, was sie brachte mit den Listen. Dort, wenn ein Kind ein neues Verhalten erlernen soll, dann ist eine Belohnung, wie mit den Punkten dort, eine gute Unterstützung, neues Verhalten zu lernen. Aber Belohnungen sollten wir nicht einsetzen, ja, bei unangemessenem Verhalten. Das übersehen manche Eltern. Ja, die kleine Szene, deine beiden streiten sich, kommt ja des Öfteren vor. Und das nervt dich fürchterlich. Ja, und in deiner Unbeholfenheit rufst du in den Raum hinein: Wenn ihr jetzt aufhört zu streiten, bekommt jeder eine Tafel Schokolade. Was war das eben? Bestechung. Richtig Bestechung. Lösegeld. Lösegeld für den Hausfried. Das darf nicht sein. Ja, das heißt also, bei unangemessenem Verhalten, dann sollte eine Konsequenz kommen. in Form von Auszeit oder logischen Konsequenzen. Das erarbeiten wir ja sehr intensiv. Ne? Zum Beispiel, wir haben die Regel, ja, bitte nicht hier vorne auf dem Hof Fußball spielen, direkt vor dem Küchenfenster. Hinten im Garten ist der Platz dafür. Das ist die Regel. Wird sie nicht eingehalten, sollte eine Konsequenz folgen. Ja? Oder niemand geht ungefragt an die Sachen seiner Geschwister. Seine Regel. Die, auf die geachtet wird, wo Eltern eine Konsequenz haben sollte. Oder das Fahrrad gehört abends in die Garage, damit es nicht gestohlen wird. So ist es also wichtig, mit Regeln und Konsequenzen zusammenzuarbeiten und damit auch gerade, sagen wir mal hier, die jüngeren Eltern, und das spielt jetzt so auf das Grundschulalter hin, doch noch so ganz praktisch was mitbekommen, eine Strategie zur Verhaltenslenkung. Nun stehe ich ja nicht mehr so aktiv in diesem Erziehungsverhalten, weil meine Kinder aus dem Haus sind, aber meine Enkel sind ein tolles Studienobjekt für mich. Vor allem, ich kann ganz gelassen bleiben. Ne? Ich bleibe einfach sitzen und beobachte und brauche gar nichts zu sagen. Die Verantwortung hat ja jemand anders. Ja, da habe ich meinen kleinen David, von dem Claudia eben gerade gesprochen hat, 5 Jahre alt, und wir sitzen alle mit meinem Sohn, meiner Schwiegertochter, den anderen, sitzen wir ganz gemütlich hinten im Garten am Kaffeetisch, und so etwa 20 Meter entfernt ist unser Swimmingpool, und der kleine David, der liebt das Wasser. Ja, und er hat eine Regel: keine Stöckchen und kein Dreck in Opas Swimmingpool. Also nicht von mir erklärt, sondern von seinem Vater erklärt. Das weiß er ganz genau. Ja, und er spielt dahin. Bitte? Die gilt schon immer, die Regel. Die galt auch für seinen Vater, als er klein war. Kein Stöckchen, kein Dreck in den Swimmingpool. Ne? Und dann ist er dahin und schielt rüber, was sein Vater macht. Und wir halten uns in den See. Und da hat er wieder so ein Dreckchenknüppel und will Schiffchen spielen. Ja. Und dann habe ich humorvoll beobachtet, wie Chris, mein Sohn, ja genau so diese Liste durchgegangen ist. Eine klare Anweisung oder Regel geben war in diesem Fall ja schon vollkommen klar, schon seit Generationen. Ja, war die Regel klar. Und dann sah er seinen Kleinen da, und glücklicherweise war er nicht zu bequem, sondern Chris stand auf, ging rüber zu seinem David. Ne, das nächste ist nämlich wichtig, Augenkontakt halten. Ne? Bist du mal der kleine David, dann gehe ich so runter und dann suchen wir Augenkontakt. Und dann sage ich: David, wie lautet die Regel? Was haben wir abgesprochen? Ja, ne, das ist nämlich dieses Rückmeldung geben lassen, und dann lasse ich mir von dem Kleinen sagen: ah ja, ich darf keine Stöckchen da reinwerfen. Ne? Also, da haben sie ja manchmal ihre Mimik so richtig abweisen. Ich darf keine Stöckchen dort reinweisen. Okay, dann eventuell die Anweisung wiederholen. Ja, und dann hoffen, dass das Kind es gelernt hat. Und hier, das ist nochmal wichtig. In der Nähe bleiben und darauf achten, dass das Kind auch die Dinge wirklich befolgt. Aber in diesem Fall hatte Chris das übersehen. Ja, er hat also das, ne, so schön mit Augenkontakt dem David gut gesagt. Und dann kommt er wieder an die Kaffeetafel, der Kuchen lockte zu sehr. Und dann, ja, drehte er sich um. Und ich als Opa schmunzle, gucke wieder in die Richtung. Ja, 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 er schleicht seine Runde und schwimmt im Pool. Und dann ist er doch wieder mit dem Stöckchen da drinnen. Und dann merke ich, ah, ja, ja, ist doch ganz schön wichtig, das Kind im Auge zu behalten, ob es dich dann wirklich auch daran hält, was vorher gesagt worden ist. In diesem Fall hat das nicht zugetroffen, ne? Aber das sollte immer kommen. Wenn das Kind sich an die Regel hält, dann bitteschön loben, ja, wenn es sich daran hält. In diesem Fall hat es nicht so geklappt. Ja, was war wohl die Konsequenz, die mein Sohn beim David dann angewandt hat? Was würdet ihr vorschlagen als mündige Pädagogen? Was wäre jetzt die angemessene Konsequenz für so einen kleinen, süßen 5-Jährigen? Er war ja gar nicht richtig böswillig. Das hat ja alles nur so gelockt, ne? Das ist, welche Konsequenz wäre wohl angemessen? Ja, ja, das Stöckchen rausfischen auf jeden Fall, da legt Opa Wert drauf, dass das rauskommt, dass der Dreck rauskommt, darauf legt Opa Wert, ja. Und dann die Konsequenz, was wäre das? Bitte? Weg vom Wasser, jawohl. Ja, also es gibt, und bitte? Zum Beispiel so etwas. Was gut gewesen wäre, eine barmherzige Reaktion wäre, noch einmal eine eindringliche Ermahnung: bitte tu das nicht noch einmal. Wenn du das noch einmal tust, dann kommst du zu uns an den Kaffeetisch, und meinetwegen kannst du da malen. So, ne? Aber diese eindringliche Warnung davor, da können barmherzige Eltern durchaus geben. Die Strikteren sagen dann gleich, komm her, setz dich hier hin. Ne? Das sind die Strikteren. Aber so kann man dann leben mit Regeln und Konsequenzen. Das ist das, also der Gedanke zu Grenzen geben, Sicherheit. Ja, und dann noch so einige Gedanken zu einer Autorität. Was ist eine liebevolle Autorität? Also jetzt gehe ich mal von uns Deutschen aus. Also wir Deutschen haben eine besondere Beziehung zur Autorität. Ihr Österreicher seid nicht so fern von uns. Ihr macht euch eure eigenen Gedanken jetzt über euch in Österreich. Aber wir Deutschen haben eine besondere Beziehung zur Autorität. Einmal von ja, dem ganzen alten Bürgertum, ne, das preußische Gedankengut des strikten Befehlegebens und Gehorchen steckt in uns. In der Zeit des Nationalsozialismus hatten wir es ja ganz schlimm mit dem Kadavergehorsam, gehorchen ohne nachzudenken. Kein Wunder, dass dann die 68er Generation dagegen rebelliert hat, ja, und wir dann einige Jahrzehnte mit Anti-Autorität hatten. Also seht ihr, welche Wechselbäder wir so durchgemacht haben. Das klingt jetzt langsam ein. Im Allgemeinen sieht man ein, dass Autorität notwendig ist. Aber ungemeine Unsicherheit. Wie übe ich Autorität aus? Also muss man sich gründlich Gedanken machen, was eine authentische Autorität denn ausmacht. Ja, und Autorität ist nicht in erster Linie eine Eigenschaft oder ein Amt, sondern hauptsächlich eine Beziehungsqualität. Das Wort mag ich. Es ist eine Beziehungsqualität. Sie bedarf der Anerkennung des anderen, denn das Autoritätsverhältnis ist ja zweiseitig. Es sind ja zwei Personen betroffen. Das kommt von Peter Struck. In Deutschland ist er ein anerkannter Erziehungswissenschaftler. Und dann auch der zweite Satz dazu. Autorität beruht auf freiwilliger Bewunderung, Anerkennung und Respekt. Sie hat ihre Berechtigung aufgrund von Überzeugungskraft, Integrität und Sachkenntnis. Ja, das betrifft sowieso Autorität, sagen wir, im Berufsleben, wie auch Autorität in der Familie. Und wenn ich auf Jesus schaue, Jesus war für seine Jünger so eine wahre Autorität, die auf freiwilliger Bewunderung, Anerkennung und Respekt bei den Jüngern beruhte. Denn Jesus lebte integer, Jesus blickte durch, Jesus hatte in sich ruhende Autorität. Und darum müssen wir uns auch alle bemühen, ja, dass wir eine in uns gewachsene Autorität haben, wo unsere Kinder uns zu Recht anerkennen, zu Recht respektieren und vielleicht auch noch bewundern. Das ist dann eine gesunde Autorität. Ja, und dann an dieser Stelle möchte ich diesen sehr bekannten Bibelvers von dem Apostel Paulus einfügen. Der spiegelt ja auch etwas von Autoritätsverhalten wider. Vielleicht hat sich sowieso schon jemand gewundert, dass ich das noch nicht zitiert habe bei den biblischen Grundlagen, denn ne, das ist ja eine richtig klare Aussage zur Erziehung. Es gehört zu den biblischen Grundlagen. Und es ist interessant, wie Paulus das formuliert. Ja, natürlich spricht er hier in erster Linie die Väter an, weil er ja in einer patriarchalischen Gesellschaft lebt, wo die Väter die Hauptverantwortung hatten. Ja, und wir gucken uns den Text in Epheser an, 6 Vers 4 und Kolosser 3 Vers 21, den Paralleltext. Ja, ich nehme die Elberfelder Übersetzung. Ja, und in beiden Texten haben wir den gleichen Anfang. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht. Im Kolosserbrief steht dann, damit sie nicht mutlos werden. Und im Epheserbrief sagt er, reizt sie nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ja, nun haben wir Deutschsprachigen, Deutsche wie Österreicher, so ein Problem, wenn wir das Wort Zucht hören. Woran denken wir an? Körperliche Züchtigung. Das ist Kulturgut. So sind wir aufgewachsen. Das ist unser Denken. Ja, aber im Griechischen steht Paideia. Und da kommt der Pädagoge her. Da kommt der Pädagoge her, Paideia. Das heißt also erziehen, anleiten, zurechtführen. Nicht in erster Linie körperliche Züchtigung. Und Ermahnung ist Nuthesia, hat auch die Bedeutung von Ermutigung mit drin. Also wie fein formuliert, ja, in Erziehung und Ermutigung, wie es auch der Herr tut, der ja unser Vorbild ist. Jetzt werden wir wieder ganz praktisch, was reizt Kinder? Was macht Kinder mutlos? Was für ein Elternverhalten reizt Kinder? Was für ein Elternverhalten macht Kinder mutlos? Wenn ein Kind etwas nicht als gerecht empfunden hat. Ja, wenn die Eltern kein Vorbild sind, einen doppelten Maßstab haben. Tu das, was ich sage, aber achte nicht so sehr darauf, was ich tue.
Wenn das Kind sich überfordert fühlt.
Inkonsequenz. Wankelmütige Eltern, Inkonsequenz.
Aber du hast auch gesagt, reizen tut es eigentlich, wenn ich etwas verbiete. Das heißt, du kannst alles haben, nur nicht meine Schlüssel.
Ja.
Weil ich habe nämlich zwei Worte jetzt gerade gehört bei dir. Was reizt es und was macht es dann auf der anderen Seite?
Was zum Zorn reizt und was mutlos macht, ja. Bitte?
Ständige Kritik,
genau. Ja, wenn Eltern, ich sage es so mit meinem Wort nochmal, wenn Eltern unbeherrscht sind, wenn sie ungerecht sind, wenn sie an ein Kind vorziehen, wenn sie schlechte Laune haben, wenn ein Kind überfordert wird, wenn ein Kind kein Lob bekommt. All das meinte wohl Paulus, wenn er sagt, macht sie nicht mutlos, reizt sie nicht, macht sie nicht mutlos. Und alles ist für uns eine Ermahnung in der Gesinnung Christi, mit unseren Kindern umzugehen und eine aufrichtige, authentische Autorität im Vorbild Christi für uns zu lernen. Okay, das lasse ich mal weg. Ja, und ich stelle dann gerne zwei Arten von Autorität gegenüber. Die eine nenne ich Machtautorität, altvertraut über Jahrhunderte und Jahrtausende. Die andere nenne ich Beziehungsautorität, von der ich meine, dass wir das Vorbild in Christus haben. Machtautorität ist uns allen vertraut. Es hat so ein ganz einfaches Muster. Ja, da ist Kontrolle und Druck von Seiten der kräftigen und mächtigen Eltern, ne, im Vergleich zu solch einem, der so groß ist, Kontrolle und Druck von Seiten der Eltern und Angst vor Strafe auf Seiten der Kinder. Und diese Kombination funktioniert sehr gut. Hat unmittelbar Erfolg. Ne? Einem Kleinen gegenüber kontrolliere ihn, mach ihm Angst und er wird dir gehorchen. Aber es hat eine relativ kurze Lebensdauer. Vor allem auch in unserer modernen Kultur. Kommt nämlich so ein Kind, das mit Machtautorität aufwächst, dann in die Teenagerjahre, dann merken wir, dass wir nicht mehr so viel Kontrolle haben, auch nicht mehr so viel Druck haben und dass Kinder eventuell auch nicht mehr so viel Angst vor uns haben. Und ja, dieses Zusammenspiel von Kontrolle, Druck, Angst und Gehorchen kann in sich zusammenbrechen, dass Eltern aufgeben zu erziehen oder die Hardliner unter den Eltern greifen dann zu Brachialgewalt. Ja, so baut sich Machtautorität auf. Wesentlich besser und im Sinne Christi ist Beziehungsautorität. Ja, Beziehungsautorität beruht auf Wertschätzung und Vertrauen, auf Absprache, Regeln und Einsicht und dass das Kind gefördert und gefordert wird und dass eine gegenseitige Achtung und Wertschätzung ist. Ja, und auch selbst in den frühen Jahren des Familienlebens, wo ich diese Worte noch nicht gefunden habe, dieses Wort Beziehungsautorität, da war das schon immer meine Sehnsucht. Ja, so möchte ich mit meinen Kindern umgehen. Ja, du möchtest doch auch nicht, dass dein Kind nur gehorcht, weil es Angst vor dir hat, oder? Ist doch ein gar kein schönes Muster, was? Dass Kinder nur gehorchen, weil sie Angst haben? Du möchtest doch auch, dass dein Kind gehorcht, weil es dich achtet und weil es doch schlussendlich wenigstens ein wenig den Sinn der Regeln einsieht und darauf eingeht. Also meine Aufforderung, mein Wunsch ist, dass ja, du dir mehr und mehr aus dem Vorbild Christi heraus auf Beziehungsautorität achtest. Okay, bleibe ich mal ganz nüchtern im Alltag. Ja, es gibt Momente, da ist Machtautorität einfach mal dran von der Schnelle der Zeit her, dass du sagst, Schluss, jetzt keine Diskussion, so wird es gemacht. Ja, und du setzt dich durch. Diese Momente gibt es. Ja, sind manchmal erforderlich. Aber achte auf die Balance. Was überwiegt mehr? Machtautorität? Ja, oder die Beziehungsautorität? Lass die Beziehungsautorität überwiegen und ihr werdet alle beide, Kinder wie auch du, älter werden als gute Freunde. Und alles, damit bin ich zum Abschluss, und alles, was wir in diesen Tagen so zum Familienhaus erklärt haben, vom Fundament her, vom Zusammenleben her, vom dem Dach her, all die Gedanken zielen darauf hin, Beziehungsautorität aufzurichten, zu begründen und so miteinander umzugehen.